Hallo, herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast. Wir haben ab sofort ein neues Format für euch. Das auch noch ist ein Podcast aus dem Hause Opti, der euch Dentalwissen in kurzen, praktischen Episoden vermittelt. In der aktuellen Staffel geht es um Praxisgründung. Folge 5, Finanzierungsarten. Host ist meine Kollegin Bettina Glaubke. Sie führt euch 14-tägig durch das Format. Viel Spaß und auf geht's.
Wer nicht gerade in der glücklichen Lage ist, eine Praxis geschenkt zu bekommen oder bereits ein mittelgroßes bis großes Vermögen angespart hat, wird sich im Laufe seines Gründungsprozesses mit der Beschaffung von Fremdkapital auseinandersetzen müssen. Selbst wer relativ günstig eine Praxis übernimmt, wird um Investitionskosten nicht herumkommen. Ihr habt einen schlüssigen und nachvollziehbaren Finanzplan erstellt und euren Gesamtkapitalbedarf und die Betriebskosten für die ersten 2 bis 3 Monate nach der Gründung ermittelt. Jetzt stehen die Bankgespräche an. Mein Name ist Bettina Glaubke und ich bin Existenzgründungsberaterin bei der Opti Health Consulting GmbH. In dieser 3. Staffel unseres Compliance-Podcasts, das auch noch, möchte ich auf die 10 häufigsten Fragen rund um die Existenzgründung eingehen und euch in kurzen, kompakten Episoden die wichtigsten Tipps und Infos aus unserer mehrjährigen Erfahrung an die Hand geben. Das Finanzierungsvolumen für die Übernahme einer Einzelpraxis betrug im Jahr 2022 gemäß einer aktuellen Studie der APO Bank 446.000 Euro. Bei einer Neugründung sind es 755.000 Euro, kann aber gemäß unseren Erfahrungen auch schnell mal bei Beträgen bis zu 1 Million und darüber hinaus liegen. Und bekanntermaßen haben viele großen Respekt vor der Praxisfinanzierung. Wenn man im Privaten bisher kaum Berührungspunkte hatte, weil man noch kein Eigentum oder ähnliches finanziert hat, ist das auch durchaus verständlich. Aber ich möchte euch an dieser Stelle etwas die Sorgen nehmen. Laut einer Umfrage ist die Finanzierung etwas, wovor die Gründer im Vorwege am meisten Angst hatten, was sich aber im Nachhinein als viel weniger schwierig oder umständlich herausgestellt hat. Damit ihr ungefähr wisst, welche Kreditarten euch standardmäßig angeboten werden und wie sich diese unterscheiden, gebe ich euch hier einen kleinen Einblick. Welche Variante am Ende für euch am passendsten ist, müsst ihr ganz individuell schauen und die Vor- bzw. Nachteile für euch abwägen. Wir empfehlen in der Regel, so 2-3 Banken anzufragen und sich die Angebote anzuschauen und zu vergleichen. Denn dass ihr eine Kreditzusage bekommt, ist sehr wahrscheinlich. In der Regel wollen die Banken euch finanzieren. Die Gründung und das Führen einer Zahnarztpraxis ist für die Bank mit einem sehr geringen Ausfallrisiko verbunden. Die Frage ist also weniger, ob ihr eine Finanzierung bekommt, sondern zu welchen Konditionen. Wovon ist das abhängig? Ein Großteil des Zinssatzes steht bereits fest, bevor ihr überhaupt eure Anfrage stellt. Denn der Zinssatz setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen. Zum einen aus dem Basiszinssatz. Dieser wird nach den Vorgaben der Europäischen Zentralbank von der Deutschen Bundesbank 2-mal jährlich berechnet und amtlich veröffentlicht. Er ist maßgeblich für die Regelung von Geldgeschäften bedeutend. Aktuell liegt er bei 3,12%. Das heißt, dass ihr euren Kredit schon mal nicht unter 3,12% bekommen werdet. Dazu kommen noch die Personalkosten der Bank sowie weitere Kosten, die mit der Marge abgedeckt werden müssen. Das sind Mietkosten, Material und so weiter. Und da muss die Bank mit diesem Geschäft ja auch noch einen Gewinn erwirtschaften. Also muss auch eine Gewinnmarge drauf gerechnet werden. Wir haben somit einen Zinssatz von x%, den ihr nicht beeinflussen könnt. Das Einzige, was ihr in gewissem Maße beeinflussen könnt, ist das Ausfallrisiko, und zwar durch einen übersichtlichen und schlüssigen Business- und Finanzplan. Je nachvollziehbarer eure Zahlen sind und je weniger Rückfragen zu eurer Finanzierungsanfrage gestellt werden müssen, desto wahrscheinlicher bekommt ihr ein gutes Rating und damit einen niedrigeren Zinssatz. Durch ein internes Rating stuft die Bank ihre Kunden bzw. das Vorhaben danach ein, wie sicher die Rückzahlung stattfinden wird. Und die Finanzierung einer Zahnarztpraxis ist für die Bank generell ein risikoarmes Projekt, wobei eine Übernahme in der Regel durch vorhandene Zahlen und damit besserer Planbarkeit als sicherste Variante eingestuft wird. Und gerade jetzt, nachdem wir aus der Niedrigzinsphase raus sind, sollte es natürlich euer Bestreben sein, zu einem möglichst niedrigen Zinssatz zu finanzieren. Und abgesehen von der Finanzierungsart, die euch die Bank anbietet, macht es auch immer Sinn, nach Förderkrediten zu fragen. Die gibt es von der KfW oder den Landesbanken. Die Anfrage und die Beantragung läuft ebenfalls über die Bank, bei der ihr die Kreditanfrage stellt. Üblicherweise gibt es 3 gängige Darlehensarten, die euch angeboten werden. Erstens das Tilgungsdarlehen. Bei diesem Darlehen habt ihr eine feste Tilgungsleistung über die Laufzeit und eine abnehmende Zinsbelastung, da die Zinsen immer auf die Restschuld berechnet werden. Zum Beispiel, ihr nehmt 500.000 Euro für 10 Jahre auf. Dann beträgt eure Tilgungsleistung 500.000 Euro durch 10 Jahre, also 50.000 Euro pro Jahr. Im ersten Jahr habt ihr noch nichts getilgt. Da zahlt ihr also Zinsen auf die gesamten 500.000 Euro. Im zweiten Jahr dann nur noch auf die 450.000 Euro, dann auf 400.000 Euro und so weiter. Eure Zinsbelastung nimmt also ab. Die Tilgung bleibt gleich bei 50.000 Euro pro Jahr. Bedeutet, ihr habt anfangs eine höhere Gesamtbelastung, welche dann sukzessive abnimmt. Da ihr zum Start ja erstmal Umsätze generieren müsst und die Liquidität im Unternehmen halten solltet, bieten die meisten Banken eine tilgungsfreie Anlaufzeit von 2 Jahren an. Heißt, ihr zahlt die ersten 2 Jahre nur Zinsen auf den vollen Kreditbetrag dann und fangt erst nach dem 2. Jahr an zu tilgen. Variante 2 ist das Annuitätendarlehen. Dieses Darlehen verdankt seinen Namen der Tatsache, dass die Höhe der Annuität, also die Zusammensetzung von Zins und Tilgung innerhalb eurer Rate, immer gleich bleibt. Innerhalb dieser Rate verschiebt sich der Zins- und Tilgungsanteil allerdings mit zunehmender Laufzeit. Das heißt, bei einer monatlichen Rate von beispielsweise 5.000 Euro ist am Anfang der Laufzeit der Zinsanteil noch sehr hoch und der Tilgungsanteil eher gering. Dies ändert sich dann während der Laufzeit und in eurer Rate von 5.000 Euro ist ein immer größerer Tilgungsanteil, da die Zinsen auch hier immer nur auf die Restschuld berechnet werden. Vorteil hier ist, ihr merkt davon nichts, da eure Rate immer gleich bleibt und ihr somit etwas mehr Planungssicherheit habt. Und Variante 3, das endfällige Darlehen. Und ich möchte an dieser Stelle gar keine Bewertung abgeben. Jedes Darlehen hat oder hatte sicher einmal seine Berechtigung und muss ganz individuell betrachtet werden, was am besten zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen passt. Ihr müsst auch im ersten Gespräch nichts unterschreiben. Lasst euch die Angebote erklären und aushändigen und sprecht dann die Vor- und Nachteile nochmal mit jemandem durch, der sich auf dem Gebiet gut auskennt. Also beim endfälligen Darlehen ist es so, dass ihr während der gesamten Laufzeit nur Zinsen zahlt. Natürlich immer auf den gesamten Darlehensbetrag, ihr tilgt ja nichts. Da die Bank am Ende der Laufzeit natürlich trotzdem ihr Geld wiederhaben möchte, wird euch meistens die Besparung eines sogenannten Tilgungssurrogates empfohlen. Das heißt, statt das Darlehen zu tilgen, spart ihr diese Rate in ein Finanzprodukt, das im Idealfall sicher ist und eine höhere Rendite als den Kreditzins erwirtschaftet, um am Ende der Laufzeit die Gesamtsumme von beispielsweise 500.000 Euro zurückzahlen zu können. Wie wahrscheinlich das in der aktuellen Marktlage eintreffen wird, lassen wir mal dahingestellt. Gerade bei größeren Finanzierungsvorhaben wird der Gesamtbetrag auch oft in mehrere Kredite gesplittet. Schaut hier wirklich, was am besten zu euch passt und lasst euch vom Bankberater erklären, warum er diese oder jene Variante vorschlägt. Abgesehen von der Finanzierung eurer Investitionskosten benötigt ihr anfangs natürlich noch liquide Mittel, um die anfänglichen Betriebskosten begleichen zu können. Dies erfolgt in der Regel über einen Kontokorrentkredit oder einen kurzfristigen Betriebsmittelkredit. Wie man diese Summe in der Finanzplanung berücksichtigt, erkläre ich in der nächsten Folge. Da gehen wir dann einmal detailliert durch einen Finanzplan. Wenn ihr Fragen rund um das Thema Finanzierung habt, meldet euch gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.